Ja, ich freue mich, hier zu sein. Es ist immer wieder spannend, Gemeinden kennenzulernen, einfach reinzuhören. Ich freue mich an der Musik, echt schön mit euch diesen Abend zu verbringen. Ja, ich weiß nicht, was ihr über Mission schon alles wisst. Es scheint ja so, ihr seid als Gemeinde lange mit OMF schon unterwegs, lange das Thema Mission schon auf dem Herzen. Und wenn man Missionare begleitet, dann redet man ja oft von so dieser Schwierigkeit der Anfangsphase. So überhaupt mal rauszufinden, was ist Gottes Berufung, wie sieht es in meinem Leben aus? Da seid ihr im Gespräch im Moment auch vielleicht mit Lars und mit Eili oder mit anderen, die diese Fragen stellen in der Gemeinde. Und wenn man sie dann aussendet und ziehen lässt, dann kriegt man sehr schnell mit, dass er oft dieser Anfangsphase sehr schwierig ist. Man redet da manchmal von Kulturschock. Bei OMF kommt nicht nur der Kulturschock des Landes dazu, da kommt manchmal auch noch der OMF-Kulturschock dazu, weil wir ja eine Organisation sind mit 1400 hauptamtlichen, 2500 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Man arbeitet ja fast zu 100% in internationalen Teams, also wenig mit Deutschen, viele mit anderen Nationen. Und als wir nach Japan gegangen sind, da war es dann eben nicht nur die japanische Kultur, dann war es dann plötzlich auch noch die britische und die singapurianische und so verschiedene Dinge, denen man alle auf einmal begegnet. Das sind so die Dinge, die man oft schon gehört hat, die man vielleicht kennt. Was manche nicht so genau wissen, ist, dass es auch manchmal gar nicht so leicht ist, wieder zurückzukommen. Und vielleicht seid ihr da ein bisschen mit Sydney und Andrea an dem Thema dran, weil für sie das ja gar nicht, also sind ja da mittendrin noch anzukommen in Deutschland. Als wir 2018 nach 16 Jahren Japan zurückgekommen sind, war es jetzt nicht besonders schwierig, aber es waren so an gewissen Punkten, wo man gemerkt hat, wir waren lange weg. Die ersten Tage bin ich jede Nacht aufgewacht und ich habe mich nach 2-3 Tagen gefragt, was ist denn los? Ich schlafe doch normal immer durch. Ist das jetzt noch Jetlag oder was ist hier los? Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, es sind die Kirchenglocken. In dem Dorf, in dem wir waren, haben sie nachts die Glocke nicht abgestellt und jede 15 Minuten mitten in der Nacht geht die Glocke und das war ich einfach nicht mehr gewohnt. Dann habe ich meinen Vater besucht, da war es ähnlich, morgens um 6, ganzes Glockengeläut. Und ich dachte, was, wie geht das denn? Da gibt es irgend so ein Kloster, glaube ich, noch 3-4 Mönche übrig. Und die rufen jeden Morgen um 6 fröhlich zum Gottesdienst, dass die ganze Stadt es hört, dass sie jetzt aufwachen und zum Gottesdienst gehen. Und das ist überhaupt kein Problem, dass dann morgens mal 5 Minuten am Stück um 6 Uhr die Glocken läuten. Hat mich erstaunt. Wow, das ist wirklich christliche Kultur, die irgendwo hier übrig ist. Dann sind wir nach Gießen gezogen, oder nicht direkt nach Gießen, erst nach Allendorf-Lumda, ist so ein kleinerer Ort, und jetzt wohnen wir in Polheim. Und Gießen war auch so ein kleiner Kulturschock für mich. Ich komme ursprünglich aus der Südpfalz. In der Südpfalz gibt es relativ wenige Freikirchen. Landeskirche ist sehr liberal. Es gibt ein paar Stadtmissionen, ähnlich wie ihr. Aber es sind einfach nicht sehr viele Kirchen da, die lebendigen Glauben leben. Und dann kam ich nach Gießen und da gibt es eine große FEG und eine große EFG und eine Stadtmission natürlich auch mit vielen Gläubigen. Es gibt in Gießen einen Brunnenverlag und ich glaube Willow Creek ist in Gießen und Campus für Christus hat die Zentrale dort, Gain, die FTH als theologisches Studium und das alles in der Stadt mit 100.000 Einwohnern, was für japanische Verhältnisse eher eine Kleinstadt ist und es hat mich fast ein bisschen überwältigt zu denken, wow, was wollen wir hier eigentlich, hier gibt es doch schon so viele Christen, braucht es hier überhaupt ja noch mehr Christen, die hier auch in dieser Stadt arbeiten. Also es war sehr interessant für uns, einfach diese Fragen zu reflektieren. In Japan ist das Christentum ganz anders. Japan hat noch nie die 2%-Hürde geknackt. Also es gab nie mehr als 2% Christen, eigentlich eher um die 1%. Und wenn man von bibelgläubigen, vielleicht protestantischen Christen spricht, sind es etwa einer auf 250. Und wenn wir in Japan unterwegs waren, selbst in der Großstadt Tokio, ist einfach, eine christliche Kirche ist kein Teil des Stadtbildes. Man sieht sie einfach nicht. Man sieht Tausende von Menschen überall. Man sieht immer wieder Schreine, Tempel, buddhistisch, shintoistisch, verschiedene andere Gruppierungen. Man sieht kaum ein Zeichen von Kirchen. Zufällig stößt man ab und zu mal drauf, aber das ist ganz selten. Wenn man in Deutschland auf einen Berg steigt, dann hat man ein Gipfelkreuz. Wenn man in Japan auf einen Berg steigt, dann hat man einen Schrein. Und da ist meistens irgendwo nur so eine hässliche Figur. Einer der 7 Millionen Götter des Shintoismus. Die meisten Japaner kennen den Namen sowieso nicht. Aber es ist einfach nicht vorhanden. Man schaut auf eine Landkarte, in Deutschland gibt es Kreuze für Kirchen, Kreuze für Friedhöfe. In Japan gibt es so ein ähnliches Zeichen wie ein Hakenkreuz. Am Anfang war ich da sehr irritiert. Ist auf der Landkarte verzeichnet, also wo ein buddhistischer Tempel ist, da ist so ein Zeichen, das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Aber man findet eigentlich auf einer Landkarte kein Kreuz. Also dieser krasse Gegensatz, der mir einfach aufgefallen ist, der mich am Anfang schon sehr bewegt hat. Wir könnten diese Liste fortführen. Mein Sohn, wie gesagt, ist in Potsdam. Vor kurzem war ich das zweite Mal in Berlin. Ist ja auch etwas beschämend, vor allem wenn man dann mit Japanern spricht und sagt, ich kenne unsere Hauptstadt eigentlich auch nicht. Aber in Berlin wurde ja dieses Humboldt-Forum, also dieser ehemalige Kaiserpalast, neu aufgebaut. Und man hat bewusst auch die Kuppel wieder draufgebaut mit dem Kreuz. Und wer das so ein bisschen in Nachrichten verfolgt hat, das war ja so ein Streitpunkt, denn unter der Kuppel steht mit großen Buchstaben, es ist in keinem anderen Namen das Heil als allein in dem Namen Jesus Christus. Also eine klare Botschaft, die natürlich mittlerweile sehr umstritten ist, aber die einfach so ganz sichtbar bei einem Museum, könnte man sagen, angebracht wird. Wenn wir an unsere Kultur denken, wir haben christliche Feiertage. Und zwar nicht ganz wenige, ich habe mal versucht durchzuzählen. Wir haben den Ostermontag als arbeitsfreier Tag, Himmelfahrt, Pfingstmontag, Heiligabend, zwei Weihnachtsfeiertage, in manchen Bundesländern Epiphanias, Fronleichnam, Reformationstag, Allerheiligen. Also ist schon krass, oder? Für das, dass unsere Gesellschaft ja eigentlich gar nicht mehr so viel am Hut hat mit Jesus. Aber die Feiertage sind noch da. Sonntag ist arbeitsfrei, ist vielleicht für uns normal. Aber wenn man in der Welt mal unterwegs war, merkt man, in fast allen Ländern ist der Sonntag der Hauptshoppingtag. Das möchten sich viele nicht nehmen. Das ist da, wo die Leute Zeit haben. Da sollen sie Geld ausgeben und nicht zu Hause sitzen und ja nicht in die Geschäfte gehen. Wir haben staatlich finanzierten Religionsunterricht. Man kann in Deutschland Theologie studieren und der Staat bezahlt es. Staat verwaltet die Kirchensteuer. Es gibt sogar Ausgleichszahlungen, wo die Kirchen in Deutschland Millionen Gelder bekommen, weil irgendwann mal irgendwelche Immobilien den Besitzer gewechselt haben. Ich weiß auch nicht genau, was der Hintergrund ist. Es gibt Steuererleichterungen für Spenden an christliche Werke. Davon profitieren wir natürlich als OMF ebenfalls, weil es natürlich eine gewisse Motivation schafft, auch diese Dinge zu unterstützen. Und unsere Gesetze sind stark von christlichen Werten geprägt. Der eine oder andere fragt sich jetzt, jetzt predigt er doch komplett am Thema vorbei. Es geht doch heute um die nichtchristliche Gesellschaft und ich habe euch jetzt aufgeführt, wie christlich die deutsche Gesellschaft ist. Ich wollte euch einfach mal reinnehmen, wenn man so diese Außenperspektive hat, ist so diese Spannung da. Die Spannung, dass wenn man von außen drauf schaut, sieht es fast so aus, wie wenn das Christentum in Deutschland immer noch ganz, ganz wichtig ist. Wir haben eine Geschichte, wir haben ein christliches Erbe, das noch sehr, sehr sichtbar ist. Und trotzdem wissen wir natürlich alle, dass das im Moment sich auch sehr, sehr schnell ändert. Und das macht vielen Angst. Jetzt könnte man ja denken, wir kommen aus einer christlichen Gesellschaft raus. Und ich möchte diesen Begriff trotzdem ein bisschen hinterfragen. Gibt es denn wirklich christliche Gesellschaften? Wenn wir in die Geschichte schauen, dann merken wir, ja, es gab die Mehrheitsreligion Christentum und es gab Zeiten in unserer Geschichte, da musste man sogar Christ sein, da hat man gar keine Wahl gehabt. In der Reformationszeit hat der Fürst entschieden, ob man evangelisch oder katholisch wird. Und der eine hat für evangelisch entschieden und der nächste ist zurückgegangen zum Katholizismus und das Volk hatte da eigentlich gar nicht viel mitzureden. Also äußerlich gesehen ja irgendwie schon und trotzdem hat man gemerkt, das Herz konnte doch wohl ganz anders sein. Und das ist ja auch der Grund, warum es landeskirchliche Gemeinschaft gibt, warum es Stadtmissionen gibt, warum es Gemeinden gibt, weil man gesagt hat, obwohl vielleicht der Großteil der Menschen noch in die Kirche geht, obwohl sonntags die Kirchen relativ voll sind, heißt das noch lange nicht, dass die Menschen dort eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Und wir haben uns besonnen in der Geschichte auch unserer Stadtmissionen, dass es eben diesen persönlichen Glaube braucht, das Vertrauen auf Jesus Christus, dass es nicht reicht, dass die Kirche das lehrt, sondern dass wir selbst persönlich ergreifen müssen, dass da ein Gott ist, der seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat. Und dass nur durch diese Kreuzestat und durch das Glauben daran den Weg zu Gott frei macht. Es war sehr wichtig in unserer Bewegung, dass betont würde, dass wir als Menschen Sklaven der Sünde sind und eben nicht im luftleeren Raum stehen. Und dass es eine bewusste Hinkehrung, eine bewusste Bekehrung, eine Entscheidung für Jesus Christus braucht, damit wir weg aus dieser Sklaverei kommen, dass wir befreit werden, aber gleichzeitig, dass wir uns unter die Herrschaft Jesu Christus stellen. Auch da kein luftleerer Raum, es gibt einen Herrschaftswechsel. Wir glauben an Jesus. Und Jesus selbst hat ja gesagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Ihr kennt alle diese Gedanken von Jesus, aber sie machen ja doch klar, wir sind eben nicht automatisch auf diesem schmalen Weg. Wir sind nicht automatisch, weil unsere Gesellschaft noch viele christliche Werte hat, sind wir unterwegs zu dem Leben, wie es hier Jesus beschreibt. Sondern der normale Weg, auf dem wir sind, ist diese Autobahn zum Verderben. Ich glaube, es gab mal ein Lied, das hieß Highway to Hell. Aber letztlich ist das das, was Jesus hier beschreibt. Da ist ein breiter Weg, da ist die Mehrheit unterwegs, auf diesem breiten Weg. Ob diese Mehrheit jetzt sagt, meine Religion ist mehr christlich oder mehr buddhistisch geprägt, das spielt letztlich keine Rolle. Denn Jesus sagt, man kommt auf diesen schmalen Weg nur, wenn man durch diese enge Pforte hindurchgeht. Wenn ich mich bewusst, und ich sehe das, diese Pforte sehr bewusst, dass da das Kreuz drin ist, ich muss unter diesem Kreuz durch, ich muss mich bücken. In Japan gab es 200 Jahre Christenverfolgung und man vermutet, dass manche christliche Dinge in den Untergrund gegangen sind. Und man vermutet, dass die Teezeremonie noch so gewisse Werte hat, die christlich geprägt sind, zumindest in manchen Bereichen. Und es gibt einen Teil Japans, da sind die Teehäuser so, dass sie eine ganz kleine Tür haben. Also egal, wer die Teezeremonie teilnimmt, ob es jetzt der Kaiser war oder ein normaler Mensch, er musste sehr gebückt in diesen Raum hinein. Und dann gibt es verschiedene Rituale der Teezeremonie, die gleichen etwas dem katholischen Ritual des Abendmahls. Aber das verdeutlicht nochmal so deutlich, diese Pforte ist eng, die hineinführt. Und da geht man nur rein, wenn man demütig kommt, wenn man sagt, ich bin Sünder, ich brauche Gottes Erbarmen, ich brauche seine Vergebung und dann hat er Leben für uns. Ich denke, diese Grundsätze sind vielen von euch bekannt und das ist jetzt nicht viel Neues, aber ich denke, es ist trotzdem wichtig, einfach zu sehen, auch früher war es keine christliche Gesellschaft, auch früher waren wahrscheinlich 99% oder 90% der Menschen weit weg von Gott, auch wenn sie von der äußeren Form her sehr vieles christlich gemacht haben. Und mittlerweile sind die Zahlen in Deutschland ja sehr ernüchternd geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber vor einem Jahr etwa das erste Mal in der deutschen Geschichte oder in der neueren deutschen Geschichte, dass es weniger als 50% Kirchenmitglieder gibt. Also katholische, evangelische zusammen, nicht mal mehr die Hälfte. Und das gleichen die Freikirchen auch nicht aus, die ja in dieser Statistik oft nicht enthalten sind. Also es treten jedes Jahr mehr Menschen aus den Kirchen aus, als die großen Freikirchen Mitglieder haben. Also wir sind auch auf dem Papier in der Situation, in der wir mehr und mehr in die Minderheit kommen. Das Buch Gebet für die Welt hat schon vor Jahren so eine Zahl rausgehauen. Da sagen sie etwa 2,1% evangelikale Christen. Kann man natürlich jetzt diskutieren, was ist evangelikal, was nicht, was bedeutet das. Aber wenn man diese Zahl so ein bisschen ernst nimmt, würde man sagen etwa 2 Millionen Christen in Deutschland. Und das macht es schon deutlich, dass es sehr wenige sind im Vergleich zu den, ich glaube mittlerweile sind wir 84 Millionen. Also wir sind eine kleine Gruppe. Wir sind auf dem schmalen Weg unterwegs. Wir sind hoffentlich alle durch diese enge Pforte hineingegangen. Und manchmal ist dieser Weg eben gar nicht so leicht, weil wir nicht auf dieser breiten Autobahn sind, wo jeder ja zunickt. Und ich denke, ihr merkt es in letzter Zeit besonders, weil die Entwicklung einfach sich beschleunigt. Diese christlichen Vorteile, die ich vorhin beschrieben habe, die werden natürlich jetzt auch hinterfragt. Warum sollen diese Vorteile weiter bestehen, wenn das ja so eine Minderheitsgruppe mehr und mehr wird? Warum sollen die Christen Steuern sparen können, wenn andere für andere Sachen das vielleicht nicht können? Und das erschreckt uns manchmal. Es erschreckt uns manchmal, wie schnell wir von guten Werten als die Bösen abgestempelt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber wenn man heute einsteht für verschiedene christliche Werte, dann ist man intolerant. Und das ist was Schlechtes in der Gesellschaft, dass man den anderen nicht einfach stehen lassen kann und sagen kann, das ist alles okay, das ist von Gott gewollt, das hat Gott sich in der Schöpfung so ausgedacht, sondern unsere Message ist eben, ja, du bist angenommen, so wie du bist, aber wenn du Jesus nachfolgst, dann braucht es auch einen Weg der Nachfolge, dann werden sich Dinge in deinem Leben verändern müssen. Und das ist Teil von unserer Botschaft. Noch ein anderer Gedanke, nichtchristliche Gesellschaft heißt ja nicht unbedingt säkulare Gesellschaft. Interessanterweise ist ja der Osten Deutschland das atheistischste Gebiet von ganz Europa. Warum auch immer, irgendwo hat der Kommunismus da ziemlich tief Fuß gefasst, vielleicht auch, weil es eben aus dem Zweiten Weltkrieg herauskam. Aber große Teile der Gesellschaft, die wirklich sagen würden, mit Gott kann ich gar nichts anfangen, ein Gottesbild brauche ich nicht, ich komme auch mit meinem Leben ohne aus. Aber wenn wir ganz Deutschland sehen, dann sind wir längst nicht so. Es gibt viele Menschen, die haben ein Bedürfnis nach Spiritualität. Die suchen Antworten in Religionen. Interessanterweise wenden sie sich aber immer weniger an die Kirchen, sondern immer mehr an Buddhismus oder New Age, Esoterik, sogar den Islam. Und dann haben wir natürlich einen Großteil der Bevölkerung, der zugewandert ist, die ihre Religion mitgebracht haben. Also wir sind längst eine nichtchristliche Gesellschaft, die einen säkular, die anderen folgen anderen Religionen nach. Und in diesem Umfeld stehen wir mittendrin. Und dann natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Wie leben wir unseren Glauben in dieser, wie gesagt, nicht ganz neuen Situation? Wahrscheinlich hätten unsere Väter vor 100 Jahren, die diese Gemeinde hier gegründet haben, auch gesagt, sie sind in einer nichtchristlichen Gesellschaft. Wir müssen das reinbringen in die Kirchen. Aber trotzdem ist es für uns manchmal noch erstaunlich oder manche von uns sind frustriert, wenn sie sehen, wie so schnell die Dinge sich ändern, wie schnell Dinge in Frage gestellt werden, die so lange normal waren. Ich möchte Mut machen und das als eine Chance sehen und ich möchte ein paar Beispiele nennen, warum ich denke, dass obwohl diese Entwicklung so negativ aussieht, dass es trotzdem eine große Chance für uns als Gemeinde, gemeinsam, aber auch für uns ganz persönlich sein kann. Und die erste Chance sehe ich wirklich darin, dass ja, wenn die äußeren Umstände sich ändern, dass unser Fokus umso wichtiger ist, dass es immer klarer wird, was steht eigentlich in der Mitte unseres Glaubens. Ich weiß nicht, wer von euch einen Garten hat. Im Moment ist ja so die Nusssaison, also die Walnüsse fallen runter. Und bei Walnüssen, das kann ja schon ganz schön Dreck im Garten verbreiten. Ich weiß nicht, wer von euch einen Walnussbaum hat. Die haben diese große Schale, am Anfang grün, dann wird sie immer brauner. Und wenn die mal abfällt, dann hat man immer noch die Nuss. Und dann ist man immer noch nicht am Kern, also man muss diese Nuss immer noch knacken. Und wenn die geknackt wird, dann kommt man zum Kern. Und ich habe den Eindruck, dass manchmal in unserer Gesellschaft ähnlich ist. Da fällt im Moment vieles Äußere weg. Da fallen die äußeren Schalen weg, vielleicht die grüne Schale oder die vertrocknete braune Schale, die sowieso nicht mehr viel wert ist. Und dann kommt immer noch eine andere Schale zum Vorschein. Und dann kommt der Druck von außen vielleicht noch mehr. Und dann fällt vielleicht diese innere Schale auch noch weg. Aber was rauskommt, ist der Kern. Was wirklich rausscheint, ist das, was im Zentrum stehen sollte oder was sowieso schon im Zentrum steht, aber das manchmal so versteckt ist bei all den Nebenfragen, bei all dem, was so außenrum ist. Und bei uns ist dieser Kern Jesus Christus selbst. Und bei uns ist dieser Kern die Botschaft vom Kreuz. Und ich denke, das ist die große Chance, wenn äußerlich die Gesellschaft klarere Positionen auch gegen uns vertritt, dass hoffentlich dieser Kern deutlich herauskommt und deutlich herauskommt, was ist eigentlich das Wichtige an meinem Glauben? Ist es, dass ich sonntags frei habe? Oder ist es, dass ich diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus selbst habe? Paulus sagt das mal sehr radikal zu den Korinthern. Wer die Bibel so ein bisschen kennt, die Korinther waren ja eine sehr schwierige Gemeinde. Die hatten so sehr gebildete, sehr spirituelle Leute in der Gemeinde, haben auch immer wieder gefragt, Paulus, was verkündest du denn da? Es gibt doch viel interessantere Themen. Und zu dieser Gemeinde sagt Paulus, der ja selbst sehr gebildet war, der unterrichtet war im Gesetz der Juden, viele Jahre studiert hat unter berühmten Pharisäern wie dem Gamaliel, der die Philosophie der Römer kannte, gut erzogen, war römischer Staatsbürger. Dieser Paulus sagt die folgenden Worte. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. In dem Zusammenhang sagt Paulus das mehrere Male, dass er Christus, den Gekreuzigten, verkündigt. Und später sagt er sogar, ich verkündige nichts anderes als Christus, den Gekreuzigten. Es ist ihm so wichtig, dass er sagt, das ist das Zentrum. Darauf baut alles auf. Ende Vers 24. Christus erweist sich als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist echt. Und doch ist es so gefährlich, dass diese Nebenthemen uns oft beschäftigen und oft dieser Kraft berauben. Und deshalb ist es eben eine Chance, wenn wir in einer nichtchristlichen Gesellschaft mittendrin sind, dass wir uns auf unsere Kraft besinnen müssen. Und die liegt eben nicht nur, und manchmal ist es ja auch schön, dass man ein schönes Gemeindehaus hat oder dass man schöne Symbole hat, dass man vielleicht auffällig ist in der Stadt, dass man gute Programme anbieten kann. All das ist gut und schön. Aber wenn es von dem Zentrum ablenkt, dann ist es ein Problem. Und das ist die Chance, wenn der Druck von außen wächst, dass dieses Zentrum umso klarer kommt. Als OMF arbeiten wir ja schon lange in Asien. Wir sind so eine alte Firma, seit 1865 als China-Inland-Mission gegründet von Hudson Taylor. Und da gibt es natürlich interessante Beispiele, wie sich Dinge in den Laufe der Jahre auch verändert haben. Viele wissen ja, dass in den 50er Jahren, also 1950, gab es eine große Krise der UMG oder von der China-Inland-Mission. Und diese Krise hat bedeutet, dass alle Ausländer aus China raus mussten. Also politische Situation hat sich komplett geändert. Es war immer schon schwierig gewesen. Aber zu dem Zeitpunkt hat die chinesische Regierung gesagt, kein Ausländer darf mehr hier sein. Und dadurch wurden auf einen Schlag etwa 1000 CIM, also diese China-Inland-Mission, Missionare nach Hause geschickt. Und es war natürlich die Frage, was nun, was passiert nun? Aber die andere Frage, die auch da war, war, was passiert mit der chinesischen Kirche? Bis zu dem Zeitpunkt ist es tatsächlich gelungen, dass in jede Provinz Chinas Kirchen gegründet wurden. Man hat etwa von 700.000 chinesischen Christen gesprochen und das war ja schon eine ganze Menge. Aber dann hat man jahrzehntelang nicht mehr wirklich gewusst, wie geht die Geschichte mit diesen Christen weiter. Es wurden Bibeln immer mal wieder reingeschmuggelt, man wusste, es gibt schon noch christliche Gruppen, aber hat sich die christliche Kirche nun sehr stark verringert? Was ist da passiert? Es war einfach sehr unklar. So in den 80ern hat sich China langsam wieder geöffnet. Die ersten, also Geschäftsleute durften wieder ins Ausland reisen. Die ersten Auslandsstudenten wurden zugelassen. Und so nach und nach hat man erkannt, dass Gottes Arbeit weiterging. Und man hat erkannt, obwohl das ja wirklich sehr starke Unterdrückung war und sehr stark vorgegangen wurde gegen den christlichen Glauben, dass die Kirche in China überlebt hat. Das war mal eine gute Nachricht. Kurze Zeit später hat man gemerkt, sie hat nicht nur überlebt, sie ist gewachsen. Und zwar von 700.000 auf, ich glaube, die erste Zahl war so um die 30 Millionen. Und das ist ja nicht gering. Also sie hat sich vervielfacht, multipliziert. Und heute sprechen wir von 100 Millionen Christen in China. Also eigentlich zahlenmäßig die größte Kirche der Welt, die nach wie vor unter gewissen Schwierigkeiten ihren Glauben leben und jetzt mehr und mehr auch entdecken, dass sie auch Teil der Weltmission sein möchten. Also große Bewegungen, die Gott schenkt, und der Kern ist hervorgekommen. Das Kreuz wird sichtbar, wenn es von außen schwierig wird. Aber das ist eben wichtig, dass wir uns immer wieder zurückbesinnen auf unseren Kern, auf die eigentliche Botschaft, auf die eigentliche, ja auch die eigentliche Hoffnung, die wir haben für diese Welt. Paulus nennt es sogar die Kraft. Die Kraft unserer Botschaft ist die Kreuzesbotschaft. Und er hat ja viele Wunder erlebt. Denken wir, dass Paulus selbst Menschen geheilt hat und vieles. Und er nennt nicht die Wunder die Kraft. Er nennt diese Botschaft die Kraft, das im Zentrum stehen soll. Und das kann uns verändern, das kann unsere Gemeinde verändern, wenn wir neu diesen Kern unserer Botschaft entdecken. Zweite Chance. Zweite Chance, denke ich, ist, dass unser Zeugnis wieder wichtiger wird. Als wir 2004 bis 2011 auf dem Land in Japan gelebt haben, waren wir so die nördlichste Gemeinde auf der Tsugaru-Halbinsel. Naja, ist nicht so wichtig, wo das ist. Also ganz im Norden, man geht bei Tokio einfach immer in den Norden hoch, auf der linken Seite. Also da war unser Gebiet, kleine Stadt mit 10.000 Einwohnern, aber diese Stadt war auch schon zersplittert in verschiedene Dörfer. Unsere Gemeinde war die einzige Gemeinde im Umkreis. Etwa 6 Gottesdienstbesucher, also nicht ganz so viele wie heute Abend, aber die Gemeinde war da. Dummerweise gab es aber in den nächsten 2 Stunden mit dem Auto im Umkreis keine andere Gemeinde. Und wir wussten, dass so leben so etwa 40.000 Menschen in diesem Gebiet und unsere Gemeinde ist die einzige. Und wir kannten 7 Christen. Und von den 7 Christen waren 3 oder 4, je nachdem, die nie über ihren Glauben geredet haben. Also selbst die Nachbarn, kaum die Familie wusste, dass sie gläubig sind. Okay, wer so ein bisschen mitrechnen kann, es gibt ja so ein paar, die gerne auch mit Zahlen unterwegs sind. Also wenn man so denkt, 4 Leute auf 40.000, also 4 Leute, die auch über den Glauben reden, da ist es schon ziemlich schwierig, mal einen Christen zu treffen, zu wissen, was für Typen sind es eigentlich, die an Jesus glauben. Was eigentlich aber eindrücklich war für uns, war einfach dieses Bewusstsein, wir sind so in der Minderheit hier, dass alles, was wir tun, hat was mit Zeugnis für Jesus zu tun. Wenn wir als Familie im Park spazieren gehen, dann werden wir beobachtet, als Ausländer ist man sehr aufgefallen, aber dann sind wir Zeugnis für Jesus. Wenn wir einkaufen gehen, wenn wir mit Nachbarn uns treffen, wenn wir in der Kirche uns versammeln und die Leute fahren vorbei und gucken von außen rein, weil es irgendwie Licht brennt, sind wir Zeugnis für Jesus. Natürlich auch, wenn wir über ihn reden, wenn wir irgendwas weitergeben. Auch das ist natürlich Zeugnis für Jesus. Aber es war für uns sehr eindrücklich, so dieses Gefühl zu haben, wenn wir nicht für diese Botschaft, für diese Hoffnung einstehen, wird es kaum jemand anderes tun. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dieses Mindset bekommen. In unserer Gesellschaft, da ist vieles Gute noch da, das ist ja schön. Aber je klarer es uns im Bewusstsein ist, es kommt auf unser Zeugnis an, auf jeden Einzelnen von euch. Ihr seid Gottes Lichter in Bielefeld und Umgebung. Und es kommt drauf an, denn es gibt gar nicht so viele andere Lichter. Hoffentlich ein paar mehr als in Kanagi, in dieser kleinen Stadt. Hoffentlich mehr als vier, also ich hoffe, dass ihr schon mehr seid. Aber trotzdem, wenn wir in der Minderheit sind, dann kommt es drauf an. Und ich war ermutigt, als ich in Japan einen Koreaner getroffen habe und er hat gesagt, er hat eine Hauskirchenbewegung in China angestoßen. Und er hat erzählt, wie er das gemacht hat. Er ist da von Tür zu Tür gegangen, hat einfach über Jesus geredet. In einem kommunistischen Land hatte den Mut dazu. Und dann erzählt er so von seiner Methode und man denkt, das kennen wir doch alles schon, ganz einfach. Man gibt sein Zeugnis, erzählt, wie ich selbst Jesus kennengelernt habe. Man sagt in ein paar Sätzen, wer Jesus ist, was er getan hat. Und dann hat er oft mit den Leuten schon gebetet. Und Gott hat es gebraucht. Und durch diesen Mann ist da was angestoßen worden. Und diese Bewegung, die dann 10, 15 Jahre gelaufen ist, hatte am Ende 10 Millionen Christen. Also wirklich nicht 10.000 oder irgendwas, 10 Millionen Christen. Einfach weil einer es dem anderen weitergegeben hat. Und das in einer Situation, die sehr schwierig war. Und das hat mir so nochmal deutlich gemacht. Wenn wir dieses Mindset haben, wir sind auf dem schmalen Weg unterwegs, dann ist es wichtig, dass wir auf diesem schmalen Weg andere einladen, andere dazu einladen können. Und manchmal kommt nur einer zum Glauben und manchmal verdoppelt sich unsere Gemeinde nicht und verzehnfacht sich auch nicht, also so wie in dem Beispiel. Und trotzdem ist es so wichtig, dass jeder Einzelne von uns das mitnimmt. Ihr kennt diese Version des Missionsbefehls, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Und interessanterweise hat dieses Zeugnis angefangen, als die Christen in Jerusalem Probleme bekommen haben. Und die ersten Märtyrer da waren und die Christen, da steht in der Apostelgeschichte, und die Gemeinde wurde zerstreut und sie gingen in die umliegenden Städte und Dörfer und sie haben über Jesus geredet und diese neuen Christen, die ja erst an Pfingsten eigentlich zum Glauben kamen, haben selbst Gemeinden gegründet und das Evangelium ging los. Und dann irgendwann kam es über diesen Weg nach Antiochien und in Antiochien hat Gott in diese neue Gemeinde hineingesprochen und diese Gemeinde war dann auch die erste Gemeinde, die Paulus und Barnabas ausgesandt hat, also die ersten Missionare ausgesandt hat. Einfach indem das Leute das weitergegeben haben, was sie selbst mit Jesus erlebt haben. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir unsere Kräfte nicht verschwenden. Es ist ja gut, auch politisch aktiv zu sein in Deutschland und zu sagen, wir möchten doch gewisse Werte dafür kämpfen, dass sie erhalten bleiben. Und das, denke ich, ist auch richtig, dass es einige von uns machen. Aber manchmal müssen wir aufpassen, dass wir im Gespräch mit anderen nicht erwarten, dass sie zuerst unsere Werte annehmen und zuerst so leben, wie wir das gerne möchten, sondern dass es umgekehrt ist. Wir leben zuerst vor und wir laden sie ein. Ihr dürft Teil sein von unserer Gemeinschaft. Ihr könnt sehen, wie wir als Christen leben, wie wir untereinander umgehen. Einfach positives Zeugnis sein. Ihr könnt zugehören. Und dann ist der nächste Schritt, dass sie Jesus selbst erfahren, dass sie selbst erleben, dass dieser Gott lebendig ist und was mit ihrem Leben zu tun hat. Und dann im dritten Schritt ist natürlich Nachfolge gefragt und dann müssen sich auch manche Lebensdinge ändern. Aber wir fangen oft zu früh hinten an, dass wir sagen, du musst zuerst so leben, wie wir das denken. Und wenn du dann Jesus auf dem Weg findest, ist ja gut, aber das funktioniert ja nicht. Meistens ist ja dann der Kontakt schon abgebrochen. Also Zeugen sein für Jesus, Vorleben, Bewusstsein, es kommt auf mich an, ist eine tolle Sache, eine tolle Chance, die wir ganz besonders in dieser Zeit haben. Ein dritter Punkt, relativ kurz, aber trotzdem auch wieder so eine Denkveränderung in uns. Ich denke, es ist eine Chance, dass wir in einer nichtchristlichen Gesellschaft sind, denn dann werden wir ganz stark auch zu Lernenden und Empfangenden. Ich weiß nicht, was ihr bei Mission denkt. Viele denken an Mission, dass es von Europa, von Amerika in den Rest der Welt geht. Also wir sind diejenigen, die den anderen helfen, Jesus kennenzulernen oder ihnen helfen, besser zu leben, Entwicklungsprojekte, all das, was so läuft. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, aber das hat sich längst verändert. Ich hatte vorhin schon erwähnt, viele Christen sind eben nicht mehr in unseren Gesellschaften. Es gibt mehr Christen weltweit und zwar nicht nur ein bisschen, sondern 2/3 der Christen leben im globalen Süden und nur noch 1/3 der Christen weltweit lebt im Westen oder im sogenannten Westen. Und nicht nur die Christen in der Anzahl sind die Mehrheit im Süden, sondern auch die Missionare. Es senden südliche Länder viel mehr Missionare aus als Deutschland, Europa oder Amerika. Und das hat sich krass geändert. Das Land Südkorea sendet mehr Missionare aus als ganz Europa zusammen. Und da reden wir sogar noch mit England, obwohl das gar nicht mehr in der EU ist. Also ein Land mit 60 Millionen Einwohnern sendet mehr Missionare als ganz Europa. Und Südkorea wird im Moment von Brasilien überholt. Also die brasilianische Missionsbewegung gibt Vollgas und sendet sehr viele Missionare aus. Es gibt Filipinos, die durch ihren Job ins Ausland gehen. Und sie sagen, ich bin nicht nur Wanderarbeiter, ich arbeite nicht nur irgendwo im Ausland, sondern ich möchte dort eine Gemeinde gründen. Und im Moment werden ganz viele Gemeinden zum Beispiel auf Schiffen gegründet und die meisten Gemeindengründer sind Filipinos, die dort unter der philippinischen Besatzung, aber auch andere, die dort sind, Gemeinden gründen. Also Gott ist an der Arbeit, aber nicht mehr so stark vielleicht durch uns, wie wir das gewohnt waren. Und deshalb sind wir nicht mehr die, die andere zeigen können, so geht's. So evangelisiert man. Das können wir als deutsche Gemeinden oft gar nicht mehr richtig. Sondern wir sind plötzlich Lernende und das ist wichtig und das ist gut so. Wir müssen lernen von unseren Geschwistern weltweit, was es denn bedeutet, wenn man in der Minderheit ist. Ich habe vieles berichtet von Asien und da passiert ganz viel. Aber es gibt außer den Philippinen kein Land, in dem man sagen kann, dass die Christen einen deutlichen Einfluss haben. Also selbst China ist natürlich immer noch sehr schwierig, die Situation dort. In Japan habe ich es angedeutet, weniger als 1% lebendige Christen. Das ist schwierig und trotzdem leben unsere asiatischen Geschwister, unsere anderen Geschwister weltweit ihren Glauben und halten das durch selbst, aber geben ihn auch freudig eben weiter. Und das können wir neu lernen. Gott hat uns viele Menschen aus anderen Nationen geschenkt, die im Moment unter uns sind und viele von ihnen sind Christen. Und sie können uns weitergeben, was es bedeutet, unseren Glauben fröhlich zu leben, auch wenn es schwierig ist, auch wenn man vielleicht in der Familie nicht verstanden wird. Und das andere, was wir erleben, ist, dass wir Hilfe von außen bekommen. Hat vielleicht viele auch noch nicht mitbekommen, mittlerweile schätzt man, dass mehr Missionare nach Deutschland kommen, als wir aussenden. Also man sagt ungefähr so 4.000-5.000 Missionare werden noch von Deutschland gesandt, in verschiedene Länder. Aber es sind mehr als 5.000 Missionare, die mittlerweile nach Deutschland kommen. Nicht unbedingt immer, um deutsche Gemeinden zu gründen. Manche arbeiten auch unter verschiedenen anderen Volksgruppen in Deutschland, die ja mittlerweile auch viele von ihnen hier leben. Aber trotzdem, wir bekommen Hilfe von außen und wir müssen lernen, was bedeutet es, mit diesen hochmotivierten, leidenschaftlichen Christen aus aller Welt, die eine Vision für uns haben und die hier Gemeinden gründen wollen, was bedeutet es, mit ihnen zusammenzuarbeiten und wie können sie ganz neu uns beleben? Und die letzte Chance, was bedeutet es zu glauben in einer nichtchristlichen Gesellschaft, ist, dass ich denke, dass wir ganz besonders und ganz neu den Heiligen Geist erleben können. Ich weiß nicht, wer von euch gerne mal einen Film schaut. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen zugegeben, darf man ja fast nicht sagen als Missionsleiter, dass ich mich auch mal ab und zu entspanne beim schönen Film oder bei einer Serie. Oder wenn man ein Buch liest, ist es ja auch oft ziemlich ähnlich. Aber die meisten Stories, die meisten Geschichten laufen ja nach so einem ziemlich ähnlichen Muster ab. Also am Anfang gibt es ein großes Problem. Also irgendwas, was Herausforderndes, was fast unlösbar scheint. Und dann kommt eine Person ins Spiel. Und meistens ist das ein sehr schwacher Held. Also ich nenne einfach mal Held. Also irgendjemand, der nichts taugt. Bei dem Herr der Ringe ist es ein kleiner Hobbit, eine Gruppe von Menschen, die man eher übersieht. Bei anderen ist es ein schwacher Teenager, der vielleicht in der Schule gemobbt wird. Oder ihr kennt ja viele Geschichten. Also kommt jemand ins Spiel. Und dann sieht man, wie sich das weiterentwickelt. Und der Held ist mit diesem Problem konfrontiert. Und meistens trifft er dann noch ein paar andere Leute. Er braucht also eine Gruppe, die zusammenarbeitet, die oft gar nicht zusammenpasst. Also irgendwie solche Gefährten sind dann wichtig. Und dann merkt man sehr schnell, dass dieser Held jetzt so die ersten Schritte aus seiner Komfortzone, also aus diesem Sicherheitsdenken raus muss. Er muss was wagen, obwohl er wahrscheinlich genau weiß, ich kann das ja gar nicht aus eigener Kraft. Und dann macht er so die ersten Schritte und am Anfang gelingt es vielleicht auch nicht gleich. Aber er wird ermutigt von anderen, er versucht zu wachsen. Meistens ist noch eine Story mit drin, dass er irgendwelche Charakterfehler hat, die er eben auch noch verändern muss. Also je nachdem, was für Bücher man liest. Und oft kommt noch so eine Hilfe von außen dazu. Manchmal eine Superkraft, das ist natürlich cool, wenn man die bekommt. Manchmal sind es auch einfach äußere Umstände, die dazu führen, dass es besser gelingt. Und am Ende der Geschichte normalerweise wird dieses unüberwindbare Problem gelöst. Zusammen in der Gruppe, zusammen trotz aller Schwachheit wird es gehen. Und was natürlich im Mittelpunkt steht, und das ist ja auch so ein Grund, warum wir diese Bücher lesen, ist, dass natürlich das große Abenteuer, das dieser Mensch da erlebt auf dem Weg, das ist natürlich die Spannung, die man miterleben möchte und die man sich dann ja gerne auch ein paar Stunden rein vertieft. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sind eigentlich die Geschichten ziemlich ähnlich. Das sind Menschen, die schwach sind, das sind Menschen, die es alleine nicht auf die Reihe kriegen, das sind Menschen, die vielleicht große Charakterfehler haben, an denen Gott zuerst mal selbst arbeiten muss, und Gott gebraucht diese Menschen und setzt sie in Bewegung, um große Probleme zu lösen. Und das Tolle ist, dass die Bibel da klar ist, ihr müsst es nicht aus eigener Kraft tun. Paulus schreibt über Gott, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig und da können wir uns drauf verlassen. Und indem, dass wir unterwegs sind mit ihm, reifen wir und wachsen wir. Unser Glaube wird lebendig, unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Aber was eben auch das Schöne dran ist, es ist ein Abenteuer. Es passiert was. Und es ist jetzt nicht unbedingt das Abenteuer, in der Wildnis unterwegs zu sein. Aber man wagt sich raus aus der Deckung, man versucht etwas Neues, man weiß, ich brauche jetzt ganz besonders den Heiligen Geist, dass er wirkt. Ich brauche die Früchte des Geistes, die mir ermöglichen, mehr Geduld zu haben, mehr Freude zu haben, mehr Liebe auszustrahlen. Und dann lässt man sich auch ein und geht einen Schritt weiter. Und ich glaube, das ist die Chance, in der wir im Moment drinstehen. Dieser Mainstream, der eigentlich so sicher scheint, aber der auch ziemlich langweilig ist. Da gehen alle in die gleiche Richtung. Der Weg ist breit und er führt zum Verderben, sagt Jesus. Und dann ist da dieser Weg der Nachfolge, der leider manchmal ziemlich schwierig ist und der Druck beinhaltet. Auf der anderen Seite ist aber auch spannend. Und ich muss diesen Weg nicht alleine gehen. Gott stellt uns als Gemeinde zusammen, diesen Weg zu gehen. Und Gott gibt uns Hilfe von außen. Er gibt uns den Heiligen Geist, der ja nicht nur von außen, sondern sogar von innen wirkt, der uns befähigt zu Dingen, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Und so können wir Schritt für Schritt weitergehen. Wir möchten weiterhin als OMF Missionare aussenden und wissen, das ist eine Zumutung. Wir muten Familien zu, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland verlassen, um ins Ausland zu gehen. Und manche Länder sind eben gar nicht so sicher und gar nicht so leicht. Und trotzdem vertrauen wir darauf, dass es Gottes Wille ist, aber wir vertrauen auch darauf, dass Gott die Ressourcen, die Hilfe, alles schenkt, was dazu notwendig ist. Und oft ist es dann eben dran, diesen Schritt zu gehen. Aber es muss eben nicht immer dieser große Schritt sein. Wenn du keine Berufung für Jesus hast, heißt das nicht, dass dein Leben kein Abenteuer ist. Manchmal ist eben dieser kleine Schritt das Abenteuer. Manchmal ist es ja genauso schwierig, am Arbeitsplatz mal offen dazu zu stehen, dass ich zu einer Gemeinde gehöre, dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Oder es ist eben ein großer Schritt zu sagen, ich versuche jetzt tatsächlich mal meinem Arbeitskollegen oder meinen Nachbarn oder jemanden der Familie, ich versuche ihm tatsächlich mal zu erzählen, warum ich eigentlich an Jesus glaube. Und versuche das mal so in ein paar kurze Sätze zusammenzufassen. Vielleicht lacht er über mich, aber ich möchte doch wirklich, dass er es mal versteht, warum mir das so wichtig ist. Und vielleicht, wenn Gott wirkt, gibt es einen Anknüpfungspunkt und vielleicht kommen wir nochmal ins Gespräch und vielleicht kann ich ihm dann auch nochmal mehr erklären, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und das ist ein Risiko und das ist für manche ein großes Abenteuer. Und da brauchen wir Hilfe von Gott und das kommt nicht einfach so. Aber wenn wir diesen Weg gehen, dann erleben wir, dass plötzlich Gott Worte schenkt, die wir uns gar nicht zurechtlegen können. Und plötzlich vielleicht Offenheit schenkt. Nicht immer, manchmal geht so ein Abenteuer auch nach hinten los und dann hat man ein Risiko eingegangen und es war nicht schön. Und der andere bricht vielleicht die Beziehung zu uns ab, auch das ist ja nicht immer die Garantie. Aber trotzdem, Schritte zu gehen, zu lernen, zu schauen, mit diesem Gott unterwegs zu sein, ist, denke ich, eine ganz große Chance. Und viele vor uns haben das gelebt und viele sind da mittendrin von euch. Aber ich möchte euch ermutigen, das nicht aufzugeben. Mission hat viele Facetten. Ich habe schon gesagt, manche sollen weiterhin gehen und die brauchen wir. Aber auch Menschen willkommen zu heißen in Deutschland ist Mission. Und wir haben eben dieses Vorrecht im Moment, dass so viele Menschen aus verschiedensten Kulturen zu uns kommen. Und oft reicht schon mal ein persönliches Gespräch, eine persönliche Einladung, um ihnen ein bisschen wenigstens von unserer Hoffnung in Jesus weiterzugeben. Das muss gar nichts Großes sein. Und doch braucht es wieder diesen ersten Schritt, den wir im Glauben gehen müssen, der Schritt so ins Abenteuer rein. Und wir wissen nicht, was dann kommt und es kann spannend werden und wir sind abhängig von Jesus. Ihr als Gemeinde geht ein Abenteuer ein. Ihr sendet Missionare, ihr begleitet Missionare. Manchmal denkt man ja, schaffen wir das überhaupt? Es ist ja so hier schon schwierig. Wir haben ganz viel Arbeit vor der Haustür. Wir haben vielleicht selbst die Frage, wie geht's weiter? Wie können wir uns selbst immer wieder erneuern? Finanziell gibt es manche Fragezeichen. Und doch im Glauben Schritte gehen, Missionare zu senden. Im Glauben für andere beten, für unsere Nachbarn, für die Leute im Umkreis, aber eben auch für Weltmissionen, für Menschen weit weg, die wir ins Reich Gottes hineinbeten möchten und da dranbleiben möchten. Und für manche ist es auch so ein Schritt aus der Komfortzone raus. Beten ist doch nicht so mein Ding. Tue ich mir lieber nicht an. Am Schluss bin ich nur enttäuscht, weil ich es nicht schaffe. Und auch da gilt es wieder so, diese Schritte im Glauben zu gehen und zu warten, ob da Gott nicht ein Abenteuer für dich und mich vorbereitet hat. Ich möchte nochmal schließen mit einem persönlichen Zeugnis. Als meine Frau 1997 immer mehr begeistert wurde von Missionen, habe ich relativ schnell viele Gründe gefunden, warum ich nicht in die Mission möchte. Ich hatte zwar schon immer gesagt, Mission ist ganz okay, aber ehrlich zu mir selbst war dann doch ziemlich bald klar, naja, Sprache ist nicht so mein Ding. Ich hatte Französisch als erste Fremdsprache, da habe ich kläglich versagt, obwohl ich das seit dem Kindergarten gelernt hatte. Und Englisch war auch nicht mein Ding, also es waren meine schlechtesten Fächer. Dann habe ich mir überlegt, Missionar sein, das heißt ja viel über Jesus reden, auch so im persönlichen Gespräch. Also predigen ist ja ganz nett oder auch mal auf die Straße zu gehen oder so, Traktate verteilen, das kann ich mir vorstellen. Aber so dieses 1:1 über Jesus reden, da fühle ich mich immer ein bisschen komisch dabei, das möchte ich lieber nicht. Dann hatte ich ein großes Anliegen für Deutschland, für die Gemeinden in Deutschland und auch da dachte ich, ja, in Deutschland ist so viel Arbeit, warum sollte ich denn ins Ausland gehen? Und dann kam noch dazu, dass ich eigentlich 20 Jahre lang im gleichen Ort gelebt habe, in so einer Kleinstadt, und es eigentlich gar nicht so schlimm fand. Also manche wollen ja immer weg. Meine Frau hatte den Drang stärker, ich habe den nicht so gehabt. Also es gab viele Gründe, nicht zu gehen. Und doch hat Gott mich berührt und er hat gesagt, fang an zu beten, was ich möchte. Und ich habe eben nicht mehr gebetet, Herr, wenn du möchtest, dass ich in die Mission gehe, dann gib mir dieses große Zeichen und ansonsten bleibe ich in Deutschland, bin ich sicher. Sondern ich habe angefangen zu beten, Herr, zeig mir, was du möchtest. Gib mir eine klare Antwort, ob ich in Deutschland bleiben möchte, aber auch dann möchte ich auf dich hören oder eine Antwort zu gehen. Und dann kamen relativ bald danach viele, viele Zeichen, die ins Ausland gedeutet haben. Und so ging es dann Schritt weiter und am Ende waren wir dann eben 16 Jahre in Japan. Aber trotzdem war es ein Abenteuer mit Gott. Und die Probleme sind ja nicht alle weggegangen. Japanisch lernen würde ich jetzt gerne sagen, ja, dann hat Gott mir den Heiligen Geist gegeben und Japanisch war ein Kinderspiel. Ich bin immer noch ganz stolz, dass ich es einigermaßen geschafft habe, aber es war viel Arbeit und es ging nicht gut vorwärts. Und es hat ein Wunder Gottes gebraucht, dass man dann auch predigen konnte und andere Sachen. Oder persönliches Zeugnis, da habe ich viele gute Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber es fällt mir heute noch schwer, so ein 1:1 Gespräch mit jemandem mal zu sagen, hey, und übrigens, ich bin Christ und was denkst du denn über Jesus? Auch das kommt nicht unbedingt natürlich dann und ist immer noch ein Abenteuer. Und trotzdem möchte ich euch Mut machen, diese kleinen Schritte zu suchen. Was möchte Gott mit dir? Und dann sind wir unterwegs mit ihm und dann dürfen wir erleben, dass wir gemeinsam, aber dann auch jeder an seinem Platz mit ihm einen Unterschied machen können in dieser nichtchristlichen Gesellschaft. Konkrete Frage an euch, was ist dein erster Schritt heute? Vielleicht für jemanden zu beten, vielleicht für jemanden ein gutes Wort mitzugeben. Was ist so ein kleiner Schritt raus aus der Komfortzone, das Gott dir aufs Herz legt, wo du ihm vertrauen musst? Das schaffe ich so allein nicht so gut, aber mit deiner Kraft, Jesu, möchte ich es wagen. Und das möchte ich euch herausfordern. Das kann was Richtung Ausland sein, aber es kann auch was ganz direkt vor der Haustür sein, was morgen schon losgehen kann. Und dann führt euch Gott in ein ganz persönliches Abenteuer mit ihm und da kann vieles entstehen. Ja, ich möchte den Punkt hier setzen. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir aber auch eine Verheißung und das ist vielleicht der letzte Gedanke. Wenn wir den Missionsbefehl im Matthäusevangelium sehen, wird dieser Satz oft zitiert und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kennen vielleicht viele? Manche vergessen, dass der im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl steht. Und ich finde es sehr ermutigend zu denken, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und wenn ich zu Menschen gehe und versuche, mit ihnen über den Glauben zu reden, über unseren Kern der Botschaft, das Kreuz, und wenn ich in eine Gruppe reinkomme, wo ich mich ganz schlecht fühle, weil ich niemand kenne und denke, was mache ich hier eigentlich? Oder wenn ich tatsächlich an dem Punkt bin, dass jemand schon zum Glauben gekommen ist und ich darf ihm helfen in der Nachfolge, Dinge adressieren in seinem Leben, dass er mehr noch mit Jesus lebt, dann steht diese Verheißung und dann bin ich, Jesus, ganz besonders mit dir. Und das kann bis ans Ende der Welt sein, das kann bis ans Ende der Zeit sein, aber ich bin in besonderer Weise mit dir. Das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat am Ende. Und auf diese Verheißung können wir uns stützen und da können wir ihn dran erinnern. Jesus, du hast doch gesagt, du bist dabei und hilf mir jetzt dabei. Amen. Lass uns aufstehen und beten noch am Ende der Predigt. Jesus Christus, du hast uns auf einen schmalen Weg gestellt, oder ich hoffe zumindest, dass wir durch diese Tür hindurchgegangen sind, zu diesem schmalen Weg. Und da ist es nicht immer ganz leicht und trotzdem dürfen wir dir nachfolgen auf diesem Weg. Und du gehst voraus und du weißt schon, was kommt und du hilfst uns, auf diesem Weg ans Ziel zu kommen. Danke dafür. Und trotzdem bitten wir dich auch, dass wir Freude haben, über dich zu reden. Dass wir das als Chance sehen, auch wenn es von außen her manchmal schwieriger wird, auch wenn der Druck manchmal wächst und wir manchmal gar nicht genau wissen, wie wir das machen, aber dass wir umso mehr uns auf dich fokussieren, dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes für dich und mit dir unterwegs sein können. Hilf uns dabei, dass es natürlich kommt, dass es nicht was Aufgezwungenes ist. Hilf uns dabei, freu dich mitzuarbeiten an dem, wie du dein Reich auf dieser Erde baust, ganz weit weg, aber auch ganz direkt vor unserer Haustür. Und dafür loben wir dich und dafür danken wir dir. Herr, gebrauche uns. Und wir loben dich, dass du schon längst vorausgegangen bist. Und wir danken dir, dass du an dein Ziel kommst, aber wir danken dir auch, dass wir Teil davon sein dürfen. Amen.